Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 91 unserer Wissensreise. Nach unserer Sommerpause hoffe ich, du hast diesen genossen und auch etwas Zeit für deine Erholung genutzt. Der Weg zur Prüfung ist lang und manchmal sehr steinig. Deshalb ist es umso wichtiger, auch Pausen zu machen und auf Pausen zu achten. Das können vor allem die bestätigen, die heute bei der schriftlichen Prüfung geschwitzt haben und nun direkt weiter in der Vorbereitung für die mündliche stecken. Ich hoffe für alle, die da heute geschwitzt haben, dass es gut gelaufen ist und ja, dass sie guter Dinge sind für die nächsten Wochen. Also, frisch erholt zurück, stürzen wir uns heute wieder in die Pathologie. Und zwar steht die Appendizitis auf dem Plan. Bevor wir starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Wichtigste zuerst. Liebe Silvia, herzlichen Glückwunsch, Kollegin. Du hast es geschafft und die Hamburger Prüfer überzeugt. Yeah, yeah, yeah. Ich danke dir für dein Vertrauen und unsere gemeinsame Zeit. Die Coachings haben uns beide durch Tiefen, aber auch durch umso mehr Höhen geführt. Vielen Dank für diesen Weg. Alles Gute für deine Praxis und natürlich viele nette Patienten. Ja, solltest auch du Unterstützung für deine Prüfung suchen, dann melde dich bitte möglichst frühzeitig, egal wie lange deine Prüfung noch in der Zukunft liegt. Wir können in einem kostenlosen Kennenlerngespräch überlegen, welcher Weg für dich am hilfsreichsten sein könnte. Um einen solchen Termin zu bekommen, geh gerne auf www.tanjas-naturheilkunde.com und buche dir dort das für dich passende Zeitfenster. Falls dir das zu kompliziert erscheint, schreib mir gerne eine E-Mail. Möglichst frühzeitig ist wirklich wichtig. Ich musste jetzt so vielen Menschen sagen, dass ich sie leider nicht betreuen kann und das möchte ich eigentlich für dich vermeiden. Also, ich beiße nicht, zumindest nicht übers World Wide Web. Also, gib dir einen Ruck und melde dich. Bitte nicht mehr für die aktuelle Oktober 24 Prüfung, dafür gibt es keine Plätze mehr, auch nicht auf der Warteliste. Ja, solltest du noch relativ am Anfang stehen und generell auf der Suche nach einer guten Schule sein, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet, dann hör jetzt gut zu. Es gibt eine neue Kooperation mit der Naturheilschule Isolde Richter. Du weißt vielleicht schon, dass ich selbst dort Schülerin war und seit diesem Jahr auch dort Unterricht gebe. Ich fand die Ausbildung zu meiner Zeit schon sehr gut, aber da wurde nochmal eine ganze Menge draufgelegt. Im Prinzip hast du die Wahl, in deinem Stundenplan jeden Tag eine Schulung zu besuchen und wirst quasi rund um die Uhr betreut. Wenn du die Angebote einiger Schulen vergleichst, wirst du merken, dass die Naturheilschule Isolde Richter hier wirklich unschlagbar ist. Deshalb freue ich mich total, dass es nun ein Bonbon für alle Wissensreisezuhörer gibt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei der Buchung der Heilpraktikerausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch noch für Meditrix und verschafft dir hier 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Michaela, Anja, Natalia, Anne, nochmal eine Anja, Romina, Ninja, Jubov und Eutalia. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Treffen im November kennenzulernen. Okay, legen wir los mit unserer Kurzwiederholung zur Dickdarmanatomie. Welche Anteile fallen dir ein? Nach dem Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm, also an der Bauhinschen Klappe, befindet sich der aufsteigende Dickdarm, Colon ascendens. Und unten aber noch der Blinddarm mit dem Wurmfortsatz Appendix. Dann haben wir den Colon transversum, also den querverlaufenden Dickdarm, den Colon descendens, den absteigenden Dickdarm und das Sigmoid oder Colon sigmoidum und den Mastdarm bzw. das Rektum. Wie lange sind die jeweiligen Abschnitte? Nein, Spaß, das musst du natürlich nicht wissen. Aber kennst du die ungefähre Gesamtlänge des Dickdarms? Circa 1,5 Meter. Was kannst du über den makroskopischen Aufbau erzählen? Wir haben zwei Besonderheiten. Zum einen ist die längs verlaufende Muskelschicht in drei bandartige Strukturen geteilt, die sogenannten Tänien. Außerdem gibt es noch die Haustrenn. Das sind Einschnürungen bei Kontraktion der Muskulatur, die den Darm von außen ein bisschen wie eine Perlenkette aussehen lassen. Welche mikroskopischen Anteile fehlen im Dickdarm im Gegensatz zum Dünndarm? Die Zotten und die Kerkringfalten. Wie heißen die wichtigen Arterien für den Darm? Arteria mesenterica superior und inferior. Die Venen heißen zum Glück genauso. Falls du übrigens eine Auffrischung zum Thema wichtige Aortenabgänge brauchst, schau mal auf dem YouTube-Kanal. Dort findest du ein Übungsvideo. Welche Aufgabe hat der Dickdarm? Er resorbiert Natrium und dadurch Wasser. Denn schließlich soll nicht alles mit dem Stuhl verloren gehen. So wird dann der Stuhl auch eingedickt. Natürlich ist auch die Schleimproduktion wichtig, damit der Stuhl besser gleiten kann. Und die Passage durch den Dickdarm dauert dann bis zu 24 Stunden, je nach Darmaktivität, bei Obstipation auch länger. Und jetzt Nerdschalter auf on und Vorsicht, etwas unappetitlich. Weißt du, woran man gut die Arbeitszeit des Verdauungstraktes erkennen kann? Ganz einfach, iss Mais und schau, wann er wieder rauskommt. Mais enthält unverdauliche Ballaststoffe, insbesondere Zellulose, die den menschlichen Verdauungsenzymen widersteht. Aus diesem Grund wird Mais oft unvollständig verdaut und du kannst ihn im Stuhl wiedererkennen. Nerdschalter off. Wie wird die Entleerung am Rektum geregelt? Der Musculus sphincter ani internus besteht aus glatter Muskulatur, wird also vom unwillkürlichen Nervensystem gesteuert. Der äußere Musculus sphincter ani externus besteht hingegen aus quergestreifter Muskulatur und kann willentlich beeinflusst werden. Die Entleerung ist also, wie auch bei der Miktion, eine Mischung aus unwillkürlicher und willkürlicher Aktivierung der Sphinkter, also der Ringmuskeln. Okay, damit haben wir die Anatomie abgeschlossen und schauen jetzt weiter in die Pathologie. Die Appendizitis. Zunächst einmal sei vorsichtig mit deiner Wortwahl. Da im Volksmund immer noch von Blinddarmentzündung gesprochen wird, fällt es uns meist nicht leicht, diesen Begriff aus unserem Wortschatz zu streichen. Bei der Appendizitis ist nicht der Blinddarm, sondern der Wurmfortsatz entzündet. Es heißt also Wurmfortsatzentzündung. Aber das sagt kein Mensch. Bleib einfach bei Appendizitis und hab im Hinterkopf, welcher Teil hier entzündet ist. Nämlich das 6 bis 8 mm dicke, 6 bis 8 cm manchmal auch 10 cm lange Schwänzchen, das zum Immunsystem gehört. Betroffen von der Appendizitis sind vor allem jüngere Menschen, so zwischen 10 und 25 Jahren. Und, direkt zu Beginn erwähnt, weil es eine Red Flag ist, die akute Appendizitis stellt für uns einen Notfall dar. Was sind die Ursachen für eine solche Entzündung? Der Wurmfortsatz als Teil des Malt entzündet sich meist aufgrund von Bakterien. Deren Vermehrung wird unterstützt durch eine Verlegung des Appendixlumens, zum Beispiel durch einen Kotstein oder auch durch Würmer. Weißt du noch, was Malt bedeutet? Genau, mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe. Da wir hier einen Notfall haben, solltest du die Symptome besonders gut kennen, um sie im Fall der Fälle auch direkt zuordnen zu können. Der Patient berichtet vielleicht von einem zunächst eher milden Bauchschmerz, der zu Beginn eher periumbilikal lokalisiert wird. Also peri, umherum, umbili, Bauchnabel, also um den Bauchnabel herum. Dabei kann es zu Übelkeit, Blähungen und auch Stuhlgang kommen. Appetit verspürt der Patient eher nicht mehr. Also Vorsicht! Hunger, aber auch Diarrhoe wären absolut untypisch für eine Appendizitis. Nach einigen Stunden wird der Schmerz stärker und nun im rechten Unterbauch wahrgenommen. Spätestens jetzt kommt es bei den meisten Patienten zu Übelkeit und Erbrechen. Die Körpertemperatur steigt an auf ca. 38,5 Grad. Wir haben also leichtes Fieber. Warum stellt die Appendizitis einen Notfall dar? Naja, das kannst du dir vielleicht schon denken. Es handelt sich ja wieder mal um eine Entzündung. Also haben wir unsere 5 Entzündungszeichen. Durch den Tumor kann der Appendix so weit anschwellen, dass es zur Perforation kommt. Welche Lage hat der Wurmfortsatz hinsichtlich des Bauchfells? Genau, er liegt intraperitoneal. Kommt es zur Perforation, kann sich die Entzündung also ganz leicht auf das Bauchfell ausbreiten, sodass es zu einer Peritonitis kommt. Außerdem kann es zur Abszessbildung und zur Phlegmone kommen, die sich dann wiederum über den Appendixbereich hinaus weiter verbreitet. Deshalb ist es besonders wichtig, die Appendizitis frühzeitig zu erkennen, um den entzündeten Wurmfortsatz bei Bedarf rechtzeitig entfernen zu können, bevor es zu Schlimmerem kommt. Also, gehen wir mal die diagnostischen Methoden durch. Im Prinzip ist das Bild der oben geschilderten Symptome so typisch, dass in vielen Fällen die klinische Diagnose ausreicht. Manchmal gibt es deshalb aber auch Fehldiagnosen. Die Anamnese liefert uns also schon wichtige Fakten. Aber auch wenn du einige der gleichgenannten Dinge vielleicht nicht durchführen wirst, für die Prüfung musst du sie ganz genau kennen. Die Appendizitis wird super gern als Fall genommen. Also, IPAF-Schema, Inspektion. Du siehst bei dem Patienten vielleicht schon, dass er das rechte Bein etwas anzieht bzw. beugt, damit er das Abdomen auf dieser Seite entlastet. Jetzt käme im Diagnostikschema was? Genau, unser IPAF ist hier andersrum. Also kommt jetzt hier die Auskultation. Denk dran, beim Abdomen kommt die Palpation am Ende, um nichts zu manipulieren. Ist es aufgrund der Schmerzen bereits zu einem reflektorischen Subilius gekommen, könnten die Darmgeräusche in der Auskultation verringert sein. Bei der Palpation gibt es die berühmten Appendizitis-Zeichen, die du auf jeden Fall kennen musst. Ob du sie dann anwendest, darüber sprechen wir später nochmal. Also, zunächst palpieren wir die Bauchdecke nur leicht und beobachten die Mimik des Patienten, ob wir eine Reaktion aufgrund der Schmerzen bemerken. Es könnte sein, dass du hier schon den brettharten Bauch spürst und der Patient stärkste Schmerzen beklagt. Herzlichen Glückwunsch, dann haben wir schon ein akutes Abdomen. Hier brauchen wir gar nicht mehr weiter rumzudrücken, außer auf den Telefontasten, nämlich 112. Wenn der Patient noch kein akutes Abdomen hat, könnte man auch noch folgende Zeichen testen. 2 auf der rechten und 2 auf der linken Seite. Rechts haben wir den McBurney-Punkt und den Lanz-Punkt. Da viele diese Punkte gerne verwechseln, vielleicht hilft dir folgendes Bild. Stell dir vor, der Patient ist sehr dünn bzw. dürr, ein Gerippe. Du siehst also die beiden Spine iliaque anterioris superioris oder in der Einzahl Spina iliaca anterior superior, abgekürzt SIAS. Auf Deutsch wäre das der obere, vordere Darmbeinstachel. Auf diese beiden knorrig hervorstehenden Kameraden legst du bildlich eine Lanze. Den Lanzpunkt findest du nämlich auf dem Ende des ersten Drittels dieser Linie, natürlich rechts. Der McBurney ist dann eine gedachte Linie zwischen rechter Sias und dem Bauchnabel, also B wie Bauchnabel und McBurney. Auf der Hälfte dieser Linie befindet sich der McBurney-Punkt. Je nach Literatur findest du auch hier wieder auf dem ersten Drittel, aber das soll jetzt nicht so kriegsentscheidend sein. Beide Zeichen würde ich im akuten Fall nicht testen wollen, denn sie schmerzen vor allem deshalb, weil sich der Appendix je nach individueller Lage darunter befinden kann. Wenn der nun durch die Entzündung schon straff angespannt ist, könnte durch den Druck von oben die Perforation ausgelöst werden. Nö, ich lieber nicht. Aber du musst natürlich für dich entscheiden. So, dann haben wir die zwei auf der linken Seite, die Blumenseite. Denn gegenüber des Lanz- und McBurney-Punktes findest du einen Berg voller Blumen. Das sogenannte Blumenbergzeichen. Hier handelt es sich um einen kontralateralen Loslassschmerz, also gegenüberliegend. Bedeutet, du palpierst an der Stelle tief, und zwar für mindestens 30 Sekunden. Dann lässt du plötzlich los. Ist der Appendix entzündet, kann das beim Patienten rechts Schmerzen verursachen, basierend auf der peritonealen Erschütterung. Und wenn du nun den Dickdarm von links unten entgegen seiner eigentlichen Richtung ausstreichen würdest, dann findest du auch noch eine Rose. Dieses Zeichen wird nämlich Rosing-Zeichen genannt. Wie es wirklich ausgesprochen wird, ist mir nicht bekannt. Man könnte vielleicht auch Rosing sagen, aber dann passt das mit der Rose nicht mehr. Deshalb Rosing-Zeichen. Allerdings Vorsicht, dieses Zeichen gilt als veraltet. Es wäre ja fast strafbar, Darminhalt Richtung Entzündung zu schieben. Außerdem reicht es eigentlich aus, unterhalb der rechten Dickdarmflexur Richtung Wurmfortsatz zu streichen. Also man muss nicht links anfangen, aber das nur am Rande. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir diese Sache auf keinen Fall mehr machen, du kannst es dir schon denken, wird das Zeichen in Prüfungen noch abgefragt. Bisher gibt es zumindest für mich also nur ein brauchbares Zeichen, nämlich das Blumenberg-Zeichen. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr. Das Psoas-Zeichen. Hier lässt du den Patienten sein rechtes Bein gegen deinen Handwiderstand anheben. Auch das würde wieder zu Schmerzen führen, da der Appendix zum einen in seiner Lage komprimiert werden kann und zum anderen könnte sich die Entzündung auf dem Psoas ausgewirkt haben. Und dann haben wir noch zwei Zeichen am Darmausgang. Es mag dir etwas merkwürdig vorkommen, aber ich verrate dir dennoch meine verqueren Gedanken. Wir können die rektale Temperatur messen. Ein Unterschied der rektalen Temperatur im Gegensatz zur axillären Temperatur von mindestens ungefähr 0,8 Grad, das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich je nach Literatur, zeigt uns aber auf jeden Fall, dass im Bauchraum richtig was los ist. Das könnte natürlich auch eine andere Entzündung sein, zum Beispiel eine Adnexitis. Aber das tut dann auch nichts zur Sache, denn auch das wäre wahrscheinlich ein Notfall. Wenn du nun das Thermometer zu weit schieben würdest, würde der Patient starke Schmerzen verspüren. Denn dann hast du den Douglas-Raum erwischt, der bei einer Bauchentzündung stark schmerzhaft ist. Natürlich ist das mit dem Thermometer nur eine Merkhilfe. Das testen wir natürlich digital rektal. Ja, diese Zeichen kann man machen. Sie sind für mich jedenfalls nicht so gefährlich wie McBurney und Lanz. Es kann nur sein, dass der Patient solche Schmerzen in dem Bereich verspürt, dass er das gar nicht zulässt. Natürlich gibt es auch apparative Verfahren. Man könnte durch einen Ultraschall, also eine Sonographie, die Wandverdickung des Appendix feststellen und im Zweifel kann auch ein CT angefertigt werden. Außerdem kann man natürlich auch Blut abnehmen. Was vermutest du, was würde man im Blut finden? Genau, die Entzündungsparameter werden erhöht, also Leukozytose, eine beschleunigte BSG und ein erhöhter CRP-Wert. Ja, du merkst es schon. Diese Komplikationen sollten vermieden werden, auf jeden Fall. Und deshalb sollte hier wahrscheinlich rasch eine Appendektomie vorgenommen werden. Also Wurmfortsatz raus. Übrigens ist diese Operation die häufigste abdominelle Notoperation in Deutschland. Es gibt aber auch sehr milde Verläufe und hier kann manchmal auch einfach eine antibiotische Therapie helfen. Allerdings kommt die Appendizitis hier häufig wieder, es kommt also zu Rezidiven. So, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, aber es könnte sein, dass ich die Zeitvorgabe etwas gesprengt habe. Aber sorry, dieses Thema wollte ich jetzt nicht irgendwie stückeln. So hast du die Appendizitis in einem Stück im Ohr. Ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta oder YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Dann können wir überlegen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google in der Unternehmensbewertung bewertest. Ja, denk an den Wissensreisecoupon für die Isolde Richter Naturheilschule und Meditrix, falls du noch Bilder und Merkhilfen brauchst. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal im November. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.